Andi,
Sven,
kannst du dich an Prag erinnern?
das ist 2,5 Wochen her. Die Antwort lautet nein.
Du hast es also schon verdrängt,
Ja.
weil ich mir das fast vorstellen konnte, ne, dass du es verdrängt hast. Und man muss ja sagen, wir hatten ja lustigerweise die Bierdiskussion an dem zweiten Pragtag, wo es mir nicht so gut ging. Und
Bier hilft.
Bier hilft, war meine These. Deine These war eine andere.
Ja, darf ich ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die die letzte Folge nicht gehört haben, die drei von den vielen tausend. Sven hat die steile These in den Raum gestellt. Und zum Thema Thesen kommen wir gleich noch, dass Bier den Magen beruhigte.
Also, was war das Ergebnis? Wir haben doch noch irgendwas gemacht bis Mitternacht oder sowas. Nee, bis 1 Uhr morgens sogar. Waren wir noch irgendwo?
Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, Sven und
Also,
ich hatten
das ist doch
Pläne.
der eindeutige
Wir waren in
Beweis.
Prag. Wir waren in Prag, wir hatten eigentlich Pläne. Sven hat gesagt, er hat Bauchauer und sein Hausmittel war halt Bier. Und weil er Bier getrunken hat und sein Bauchauer dann weggegangen ist, konnten wir abends noch ausgehen.
Ja. Also alles richtig gemacht, oder? Wie
Alles
siehst du
richtig
das?
gemacht, Sven. Ja, ich, weißt du was? Ja, ist alles gut. Ich gebe dir recht.
Ja, aber ich fühlte mich ein bisschen schlecht wegen dem Bauchauer, dass wir ja da so ein bisschen weniger unternehmen konnten. Dass es halt jetzt diese Woche oder Ende der Woche zum Prag 2.0 kommt, oder? Ich
Ja, ich
besuche dich in Shanghai.
Yay.
So sieht's aus. Und aber zur Wahrheit gehört auch, ich besuche nicht nur dich, ich bin auch noch in ein paar anderen Ländern, ich bleibe auch über Weihnachten, über Neujahr in Asien. Und natürlich freue ich mich, dich zu sehen, aber ich freue mich auch noch auf ganz andere Sachen.
Ja.
Da ich nämlich nicht nur in Shanghai sein werde, ich werde auch in Hongkong sein, ich werde in Vietnam sein und ich werde wahrscheinlich auch in Thailand sein für eine kurze Zeit, freue ich mich auf das Essen. Denn das sind
Sven.
schon so die wichtigsten oder die geilsten Orte, wo man am geilsten essen kann, oder?
Also, am kommenden Sonntag hier in Shanghai, ich werde dich auf den besten Weihnachtsmarkt Shanghais führen und wir werden die beste Bratwurst Shanghais in der Vorweihnachtszeit 20.
Es gibt einen, ne? Es gibt einen,
Es
organisiert
gibt.
von Hamburg wahrscheinlich, Hamburg
Nein, 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 nein,
Tourism, die
nein.
da ihr
Es gibt.
Büro haben in
Es
Shanghai.
gibt. Es gibt
Und
mehrere
da willst du mich
Weihnachtsmärkte, Sven.
hinführen? Ist das dein
Es gibt
Ernst?
mehrere. Ich werde dich auf den besten führen und wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann gehen wir auf alle Weihnachtsmärkte.
Okay, ich möchte es hier abbrechen und möchte gern überleiten zu unseren Gästen. Zum Glück haben die auch was über Kulinarik zu sagen.
Ja?
Ich
Wo
freue
sind
mich
sie?
drauf.
Wer sind die denn?
Lasst euch überraschen.
Ich lasse mich überraschen.
Du lässt dich überraschen. Die Gäste auch. Viel
Viel
Spaß!
Spaß. Hin und weg.
Der Reisepodcast mit Sven Meyer
Und Andreas. Er ist PR-Experte, Podcaster, Marketingberater, eine der leuchtendsten Figuren der deutschen Touristik, mein Lieblings-Co-Host. Herzlich willkommen, Sven Meyer.
Du hast mir gesagt, du hast dich vorbereitet auf diese Sendung. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass du hier den Einstieg machst und mich als Gast vorstellst.
Naja, darf ich auch dazu sagen, dass dein Screenname heute der Vielfraß ist? Ja? Das ist thematisch bedingt, oder?
Spontan, kreativ. Muss ich dich jetzt auch. Und heute zu Gast haben wir einen Globetrotter. Er ist in Burgwedel zu Hause, er ist in Dubai zu Hause, er war schon in Kiel, in München, in Frankfurt. Jetzt nennt er Asien sein Zuhause. Ich begrüße den einzigartigen Global Traveler Award Winner, Andy Jans.
Du klingst wie so ein Jahrmarktschreier an einem Mittwochabend, 4 Uhr morgens. Wenn der einzige Gast auf dem Jahrmarkt irgendwie ein streunender Hund ist. Und du kurz vorm Einpennen bist. Also danke. Danke für diese enthusiastische Vorstellung, von der
Gerne,
nur die
immer wieder
Hälfte,
gerne, immer wieder
von der
gerne.
auch wirklich nur die Hälfte gestimmt hat. Aber gut, was soll's. Danke,
Ist
Sven.
egal.
Egal. Viel fraß du. So, Weihnachtsmarkt Shanghai, freust du dich?
Nee,
Ne?
ich stelle mir das eigentlich eher traurig vor.
Na gut, na gut.
Und ich kenne
Du
sogar einen.
kommst.
Ich war mal auf diesem Hamburger Weihnachtsmarkt. Unten am Fluss.
Ja, damals von uns organisiert, Sven.
Ja, genau, deswegen war ich mal da. und habe das sogar mit denen alles besprochen, weil wir den größer machen wollten. Dann kam aber die Pandemie dazwischen.
Dann ist er eher so kleiner geworden.
Und den gibt's jetzt wieder mit 3-4 Ständen.
Es gibt
Bratwurst, Glühwein, Bier. Sven,
du legst ein bisschen
Dürndl? Gibt's Dürndl?
Du legst deine Unwissenheit an Tag. Es gibt, glaube ich, 6 verschiedene Weihnachtsmärkte in Shanghai an verschiedenen Orten und nicht nur den einen. Und aber ist auch egal. Eigentlich hat jede Shopping Mall in Shanghai mittlerweile einen eigenen Weihnachtsmarkt. Ist aber nicht unser Thema heute. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du jetzt in der Vorweihnachtszeit nach Asien kommst. Ich fliege nächste Woche, wenn du Shanghai verlassen hast, nach Deutschland, weil da gibt es die schönsten Weihnachtsmärkte. Schöner als in Shanghai. Sorry, Shanghai Weihnachtsmarkt, das muss ich mal so sagen. Wir wollen aber heute nicht über Weihnachtsmärkte reden, sondern über Essen und Trinken, Sven, oder?
So sieht's aus.
Jawohl.
Und wir sind die beiden Experten.
Ja.
Und interviewen uns heute gegenseitig.
Ich weiß nicht, ob das ein Interview wird, aber wir wollten schon lange mal über Essen und Trinken reden und was das auf Reisen bedeutet. Essen auf Reisen. Ich habe ein paar Thesen aufgestellt, die wir heute mal besprechen wollten. Und die passen eigentlich ganz gut zu dem Thema nach China fahren und den deutschen Weihnachtsmarkt besuchen, was ja auch ganz lustig sein kann, aber eigentlich ja nicht zwingend das ist, wofür man nach Shanghai reist, oder? Du bist ja auch nicht wegen mir hier, sondern du bist beruflich hier, geschäftlich, aber Essen ist ja irgendwie dann doch irgendwie ein integraler Teil deiner Reisen, oder, lieber Sven?
Auf jeden Fall, das habe ich ja schon immer gesagt. Ich komme aber auch nicht wegen dem Weihnachtsmarkt. Also ne, ganz ehrlich, deutsche Bratwürste auf einem Weihnachtsmarkt oder deutschen Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt esse ich dann doch lieber in Deutschland. Und das ist ja auch irgendwie eine These, die wir aufgestellt haben. Du willst gleich über 6 Thesen reden. Ich will einfach nur über Kulinarik und Reisen reden. Ja. Aber gerne reden wir mit dir auch über die 6 Thesen, die du aufgestellt hast. Das ist jetzt direkt eine These. Ich weiß nicht, wo die hier reinpasst.
Ich fahre mal mit der
Warum sollte ich nach Shanghai reisen, um eine deutsche Bratwurst zu essen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Die These kommt später. Ich fange aber mit der ersten These an, die ich hier sozusagen an unser sprichwörtliches Podcast-Kirchentor nagel, ne, sozusagen.
Ne? Rebell.
Zwinker, 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 ne, da, für die von euch, die sich in der Weltgeschichte der Religion auskennen, ne, das ist so die Bedeutung, die unser Podcast hier heute einnehmen wird. Ne? Also erste These. Sven, vergiss Kunst, Literatur, Architektur, vergiss Landschaften, Geschichte, vergiss Politik, Gesellschaft, Zahlen, Daten, Fakten. Meine These, Essen ist der einfachste, beste und vielleicht einzige Weg, um ein Land und eine Kultur wirklich kennenzulernen. Und meine Subthese dazu ist, wer sich nicht für das Essen interessiert, wird auch die Kultur eines Landes nicht verstehen können oder wollen. Steile These oder macht das Sinn?
Natürlich macht das Sinn, ja, auf jeden Fall. Ja? Es ist ja auch wirklich so, wenn ich irgendwie in China bin oder wir waren jetzt in vor kurzem war ich in Vietnam mit einer Gruppe. Wir waren in sehr, sehr guten Hotels. Wir waren auch in sehr, sehr guten Restaurants. Ich bin aber ehrlich, am meisten hat es mir Spaß gemacht. Wir waren auf dem Nachtmarkt und konnten dort an den Ständen essen. Ne? Und das waren halt auch, naja, da hat es halt Spaß gemacht. Da kamst du halt mit den Leuten in Kontakt. Da wurden Selfies mit den Verkäufern gemacht und so weiter und so fort. Das ist halt schon irgendwie mehr Kultur. Du siehst, wie die Leute da von der Arbeit kommen, dort einkaufen, was die zu essen kaufen und so weiter und so fort. Also das ist schon, gehört zu der Kultur eines Landes auf jeden Fall dazu. Eher als das 5-Sterne-Restaurant in deinem 5-Sterne-Hotel.
Das kann auch, ne, also das kann sicher auch Teil der Kultur sein. Eine Esskultur in Dubai ist sicher dann auch mit Fine Dining verbunden, zumindest für die Oberschicht, die sich das dort leisten kann. Aber generell glaube ich schon, dass Essen viel darüber aussagt, wie Menschen sich zueinander verhalten. Ne? Ist man auf der Hand unterwegs? Ist man zu Hause? Ist man in Gruppen? Ist das wichtig, irgendwie in Gruppen ausgehend zu essen? Ne? Geht es da um Geselligkeit? Wichtig ist Kochen, ne? Kochen die Menschen selbst, geht man näher aus. Wie naturverbunden ist die Küche? Ist man draußen, ist man drin? All diese Sachen, ne? Hat Essen irgendwie, wird dem eine Heilkraft zugeschrieben, ne? Wie das in der chinesischen Küche ist oder in vielen asiatischen Küchen. Also ich glaube, über Essen kriegt man eigentlich Zugang zu allen Kulturbereichen einer Gesellschaft, ne? Würde ich mal so in den Raum stellen. Und wenn man sich für Essen nicht interessiert, ist das einfach, glaube ich, eine riesige Tür, die einem zusteht. Oder wenn einem Essen vielleicht nicht ganz so wichtig ist und unterwegs eigentlich immer nur Fastfood frisst. Ne?
Ja, das ist auf jeden Fall halt schon sehr, sehr schade. Also allein die Tatsache, dass in China oder Asien kann man ja fast sagen, liebend gerne in Gruppen gegessen wird, ne?
Ja.
Und für uns Deutsche halt so ein bisschen komisch. Aber in China macht's halt absolut, in Asien macht's halt absolut Sinn, weil kriegst halt das Essen in die Mitte gestellt und das Essen wird umso besser und umso variantenreicher und umso mehr kannst du probieren, je größer die Gruppe ist. Wenn du nur alleine isst, ne, machst du deine Nudelsuppe oder deine Spießchen und wenn du halt mit 10 Leuten essen gehst, dann hast du halt richtig Spaß und dann lernst du halt das richtige Essen kennen, was es dann so gibt. Und das ist ja auch schon gut. Aber du hattest auch irgendwie gerade, ich habe ja gerade irgendwie das 5-Sterne-Restaurant im 5-Sterne-Hotel, es gibt ja gar kein 5-Sterne-Hotel, Restaurant, aber ihr wisst, was ich meine, ein bisschen gedisst. Da muss man ja auch irgendwie sagen, da gibt's große kulturelle Unterschiede. Also in Deutschland zum Beispiel würde ich nie in einer Shopping-Mall gutes Essen erwarten. Ne? Oder auch in Hotel-Restaurant, ne? Die sind meistens ganz okay, aber die sind meistens halt nicht so richtig authentisch auch. Ja, authentisch ist auch so ein schlimmes Wort eigentlich. Lassen wir das mal.
Kommen wir auch noch zu.
Ja. Aber in Asien ist es so, dass mit die besten Restaurants eigentlich in Shopping-Malls auch sind. Also das muss man am Anfang erstmal so ein bisschen kennenlernen, dass es gesagt wird, hey, wir gehen heute in ein gutes Restaurant und du gehst dann plötzlich in eine Shopping-Mall, fährst in die 5. Etage. Und da hast du dann halt das gute Restaurant. Aber meistens ist es dann auch so, dass die dann irgendeine Besonderheit haben und irgendeine Spezialität, weshalb sich dann lohnt, da hinzugehen.
Ja, absolut. Und nicht nur das, rede von Shopping. Was ich cool finde auf Reisen, ist halt nicht nur das Essen selbst, sondern auch zu gucken, wo Essen eingekauft wird. Also Supermärkte, Märkte generell, ne? Also ist auch ein Einblick in die Kultur. Ich meine, geh in einen deutschen oder einen amerikanischen noch viel mehr Supermarkt und guck dir die 50 Meter langen Regale an, wo du Mikrowellenmahlzeiten für Singles irgendwie sehen kannst. Gibt ja auch einen Einblick darüber, dass eine Gesellschaft ne, dort vielleicht anders ist als in Asien, ne? Weil da alleine irgendwie den Mikrowellenessen reinzupfeifen, ist, glaube ich, eher unüblich, ne? Kommt vielleicht auch noch, aber also das ist halt, was ich meine. Du kannst halt durch Essen, glaube ich, eine Gesellschaft ziemlich gut verstehen lernen, Schritt für Schritt. Ne? Auch wenn du die Sprachen nicht kennst oder keine Bücher gelesen hast. Ich habe früher mal die These aufgestellt, dass Beobachtung, wie Transport und Mobilität organisiert ist, einem das auch offenlegen kann. Aber ich glaube, dass Essen, Kulinarik und wie das auch in der Gesellschaft stattfindet, was die Leute essen, glaube ich, ist tatsächlich meine These, dass das der beste Weg ist, um eine Kultur kennenzulernen. Wie gesagt, wenn man sich nicht so dafür interessiert, ist, glaube ich, Reisen auch nicht so interessant. Und ich glaube, es wird auch schwieriger, Einblicke zu gewinnen, wenn das für einen nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ja.
Darf ich noch was sagen zum Thema Markt und sowas? Ich weiß nicht.
Nein.
Wie immer habe ich deine Vorbereitung, deine Thesen nicht gelesen.
Ja, das ist logisch.
Mich darauf nicht vorbereitet.
Nicht verstanden, so, sagst du. Du hast es nicht verstanden. Okay.
Revolution muss ausfallen, weil ich habe es einfach nicht verstanden, was du willst. Tut mir leid.
Wie erwartet das?
Ja, okay, sehr gut. Du hast ja gerade irgendwie Märkte und Supermärkte davon gesprochen. Es ist ja auch so, wenn man mal guckt, ich kann es ja sagen, meine Ex-Freundin hatte ein Restaurant in Indonesien, kleines Dorf, nichts Gehobenes, ganz normales Streetfood. Wir gehen in den Aldi und in den Lidl oder in Rewe und kaufen dort unsere Sachen zu essen. Mhm. Die sind industrialisiert, die sind, was weiß ich, von wo die herkommen. Das ist aber bei uns mit so die günstigste Variante, um einkaufen zu gehen. Wir haben hier in Frankfurt diese Wochenmärkte, Donnerstag, Freitag, Samstag. Die sind toll, das sind die Bauern von nebenan, aber das ist so mit das teuerste, wo du deine Lebensmittel einkaufen kannst, oder? Also ist einfach so. Die sind toll, die sind frisch, du weißt, wo es herkommt, aber bei uns ist das ultra teuer. In Asien ist es genau umgekehrt. Da gibt's auch Aldi und Lidl, aber die gehören zu den teureren Supermärkten, zu den gehobenen Supermärkten. Die normale Bevölkerung, der normale Restaurantbesitzer, der Streetfood anbietet, der geht da nie einkaufen. Der geht wirklich auf den Markt, wo die Bauern im Umkreis von 5 Kilometern einfach hinkommen und dort ihre frischen Lebensmittel von heute anbieten und verkaufen. Und das ist so einfach schon so ein himmelweiter Unterschied zwischen den Kulturen, dass diese Märkte, diese lokalen Märkte wirklich die günstigste, aber auch die frischeste Art weiterhin ist, Sachen zu kaufen. Und ich kenne, also wie gesagt, ich war sehr, sehr oft mit meiner Ex-Freundin auf diesen Märkten, wo wir eingekauft haben. Ich fand es super interessant, finde ich ja immer. Und sie hat da wirklich die alltäglichen Sachen eingekauft, die sie brauchten fürs Restaurant. Da gab es Lidl Aldi, wo man hingegangen ist. Die meinte, das ist viel zu teuer und auch nicht von der Qualität nicht so gut. Ist nur schöner verpackt.
Ja.
Aber alle gehen auf diese Märkte.
Also ich würde im Umkehrschluss jedem ausländischen Touristen, der nach Hamburg fährt, würde ich raten, am Donnerstagmorgen auf den Eppendorfer Bauernmarkt zu gehen. Und da kann er viel, wenn nicht sogar alles, über die Gentrifizierung in Deutschland lernen. Und da mal irgendwie für 40 Euro ein halbes Kilo frische, handgemachte Pasta einkaufen.
Ja, ja, so. Ja.
Kein Witz, kein Witz. Also von daher, ja, nicht nur Essverhalten, Einkaufsverhalten und dann das Produktionsverhalten von Küche in Anführungsstrichen. Sven, lass uns zur zweiten These kommen. Bist du soweit?
Ja, soll ich?
Ich kann sie dir auch vorlesen. Ich kann sie dir auch gerne vorlesen.
Nein, komm, lass mich die zweite machen.
Na gut.
Andi stellt auf in seiner zweiten These. Essen ist die einfachste Kommunikation der Welt. Meinst du das ernst, Andi?
Ich freue mich, dass du diese These gerade das erste Mal liest, nachdem du eben behauptet hast.
Und seine Subthese ist, ein kommunales Essen schafft mehr Kommunikation als der Versuch, in einer neu gelernten Landessprache zu kommen.
Ich kann dir auch ein Beispiel geben.
Das ist sehr,
ich gebe dir ein Beispiel.
Sehr gewagt, diese These.
Ich habe diese Story vielleicht schon anderswo mal erzählt. Die mich ein bisschen aus unserer Meier-Jans-Podcast-Welt kennen, die wissen, ich lebe jetzt in China. Ich habe von 2004 bis 2014 in China gelebt. Ich lebe seit dem letzten Jahr, seit 2024 wieder in China, jetzt in Shanghai. Ich bin 2004 nach China gezogen und ich hatte keine Ahnung. Ich habe in einem Hotel gearbeitet und hatte einen Managerjob und ich wollte Dinge ändern, ich wollte Dinge bewegen in meinem Job. Ich konnte aber nicht viel Chinesisch, ganz kleines bisschen, und irgendwie auf meine ganzen Änderungsvorschläge ist irgendwie kein Sack eingegangen in meinem Arbeitsfeld. Und ich war ziemlich frustriert.
Ne? Hat sich nie geändert in deinem Arbeitsleben.
Okay, da kommen wir gleich. Das ist ein anderes Thema. Da kann man eine siebte These zu aufstellen. Spiel mal kurz mit, Sven. Ja?
Okay, sorry. Ja.
Einfach mal kurz mitmachen. Danke dir. Arsch. wo war ich? Also,
zurück zum Thema.
Hoteljob, genau. Und ich bin irgendwie so Wochen, gar nicht so viele lange Monate, ich bin so ein bisschen ins Schwimmen gekommen mit den Dingen, die ich machen wollte. Das waren jetzt auch keine weltbewegenden Dinge, ne? Das war jetzt keine Revolution des Arbeitslebens, aber ich hatte ein paar Vorschläge, aber so richtig hat das nicht funktioniert. Ich hatte auch noch keinen Rapport mit den Kollegen und ich habe das alles versucht, so auf eine Dienst des Dienst und Schnaps ist Schnaps Methode irgendwie zu machen. Bis mich der eine Kollege mal mit anderen Kollegen zu einem richtig großen Hotpot-Essen mit viel Schnaps und vielen Dingen, die ich nicht kannte, zum Essen eingeladen hat. Hotpot in China, für die das nicht kennen, das ist wie so eine Art Fondue. Das ist ein großer Topf, der in der Mitte ist, mit viel Chiliöl, und da schmeißt man alle möglichen Eischdinge und Fischdinge und Seafood und Gemüse und was weiß ich nicht alles rein, fischt das dann wieder raus. Das wird nach und nach unglaublich scharf. Und dazu trinkt man in der Regel viel Bier und oder Schnaps in der Kombination. Und das ist in der Regel eine sehr launige, scharfe, süffige Geschichte, die viel Spaß macht. Kann ich jedem nur empfehlen. Und so ging das bei mir los. Ich habe durch diese Gelage erst verstanden, dass das Beziehungsgeflecht und der gute Rapport mit den Kollegen eigentlich erst dazu führt, dass man Dinge bewegen kann. Also eigentlich eine ganz einfache Sache. Wer China, wer Asien ein bisschen kennt, ich kenne das jetzt schon länger und ein bisschen besser, der wird wissen, dass das Beziehungen und gemeinsames Vertrauen und gemeinsam auch eine private Ebene haben, also auch diese Chemie zu haben, eigentlich eine viel wichtigere Kommunikation ist als eine verbale Kommunikation oder eine Kommunikation, die einfach durch irgendwelche Hierarchien irgendwie aufgebaut ist im Arbeitsleben. Und da habe ich halt gemerkt, dass man durch gemeinsames Essen und Trinken sozusagen Dinge bewegen kann. Und wir fingen dann halt auch an, uns irgendwie zu unterhalten. Und das war so eine Art von Kommunikation in einer Umgebung, in der ich wirklich kaum Chinesisch sprach und auch meine Kollegen nicht viel Englisch konnten. So mein Einstieg in Kommunikation und mit Leuten zu reden, um an einen Tisch zu sitzen und sich auszutauschen. Und
Das ist so mein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, das, was wir immer sagen, hoch die Tassen, ne, macht man in China. Ich habe das anfangs mal gemacht, mein Glas beim Anstoßen ganz hoch gehalten. Du weißt, ne, hast du mittlerweile auch gelernt, du bist ja auch in Asien schon ein paar Tage unterwegs, dass man sein Glas eigentlich immer eher niedrig hält, dass das sozusagen auch hierarchisch bedingt ist. Ne, so. Mhm. Man zeigt seinem Gegenüber Respekt dadurch, dass man den Becher oder das Glas niedriger hält. Ne. Das ist Kommunikation. Habe ich dadurch gelernt. Also für mich sind das so ein paar einfache Beispiele, dass das Essen und Trinken eigentlich die einfachsten Kommunikationswege sind. Da brauchst du nicht viel Sprache, aber da kannst du unglaublich viel darüber lernen, wie sich Menschen zueinander verhalten. Ne. Widersprich mir.
Also, nein, ich überlege einfach gerade, welches Beispiel ich bringe, was deine These unterstützt. Wir waren irgendwo in irgendeiner westlichen Provinz in China. Klassische Reise, morgens 8 Uhr Abfahrt, also 6 Uhr klingelt der Wecker, man geht frühstücken im Hotel, 8 Uhr ist Abfahrt, man sitzt 3-4 Stunden im Bus, schaut sich was an, fährt eine Stunde zum Mittagessen, dauert 2 Stunden, fährt wieder 3 Stunden im Bus, schaut sich irgendwas an, fährt ins Hotel, hat dort seinen von der lokalen Provinzregierung seinen Empfang, isst und um 9 Uhr abends ist man fertig. Man ist immer abgeschirmt, man ist immer mit der Gruppe, man kommt wirklich sehr wenig in Kontakt mit lokalen Leuten. Und ich weiß nicht mehr, in welche, ich glaube, es war Sichuan oder sowas. Natürlich kulinarisch auch eine der spannendsten Provinzen in China.
Weil so scharf, ne?
Ja, scharf, ja, einfach auch lecker.
Aufregendes Essen.
Ja, nochmal auch ganz anders, ja, muss man auch dazu sagen. Aber es war dann halt irgendwie 9 Uhr und wir waren im Hotel und Hotelbars in China sind ja nie so gut. Und ich habe gesagt, komm, wir gehen noch was trinken. Irgendwo raus, wir gehen einfach mal durch die Straße und suchen irgendwas. Ich kenne mich ja auch nicht aus, bin hier zum ersten Mal. Irgendwas werden wir finden. Und das war halt für die auch alle das erste Mal, dass sie das mitgemacht haben. Und dann sind wir halt raus und eigentlich suchten wir eine Bar, aber du kennst das ja in China, es gibt so die klassische Bar, gerade in etwas ländlicheren Gebieten gibt's ja eigentlich gar nicht, ne? Also saßen wir vor irgendeiner Garage oder wir sind an irgendeiner Garage vorbeigegangen, da war in der Garage gab's einen Grill, da wurden Fleischspießchen draufgelegt. Vorne gab's diese kleinen Höckerchen, es gab einen kleinen Tisch und da saß man halt und hat Bier getrunken und hat seine Spießchen gegessen. Und dann habe ich halt gesagt, hier, pass auf, wir werden hier das klassische Irish Pub oder ne, irgendeine Brauerei, Biergarten werden wir hier nicht finden. Das ist das, was in China halt als, ne, wenn man Bier trinken will, da geht man hier hin. Und dann haben wir uns da hingesetzt und wie du das vorstellen kannst, sofort waren wir halt Center of Attention. Sofort kamen irgendwelche, also wir haben Spießchen bestellt, wir haben Bier bestellt für, ich glaube, das war damals so lächerliche 30 Cent eine Bierflasche oder sowas. Gibt's auch heute noch, muss man nur ein bisschen suchen auf dem Land. Mhm. In Shanghai wird's ein bisschen schwieriger.
Schauen wir mal. Ja.
Und natürlich kamen sofort Leute an, haben sich gefreut, dass wir da sind, haben uns zugeprostet, haben uns noch Spießchen gekauft, haben uns noch Bier gekauft. Die konnten natürlich kein Wort Englisch, wir können natürlich kein Chinesisch. Dann wurde ein bisschen Karaoke gesungen und das war einer der besten Abende auf der ganzen Reise, ne? Weil wir einfach mit den lokalen Leuten in Kontakt kamen. Ja. Und wie gesagt, es brauchte keine Sprache, aber wir waren das Highlight. Wir fanden es als Highlight dort zu sein und so begrüßt zu werden. Und dasselbe ist mir halt auch jetzt in Vietnam passiert, dasselbe passiert in Thailand, wenn du an nicht so touristischen Orten bist. Also das ist schon irgendwie, ja, du brauchst keine Sprache und Essen verbindet definitiv.
Naja, es ist halt auch sowas Universelles. Ne? Jeder muss essen, die meisten Leute essen jeden Tag, wenn sie sich leisten können. Das ist was uns verbindet. Ne? Das ist so echt eine der universellsten, grundlegendsten Schnittmengen, die wir alle Menschen haben. Und das ist, wenn man irgendwie mit offenen Augen, offenen Herzen auf die Leute zugeht, dann ist es halt das, was Türen öffnet, kommunikativ. Ne? Ja, ja. Und das ist, glaube ich, der einfachste Weg, um zueinander zu finden. Das ist halt, ne, so was du gesagt hast, man sitzt halt zusammen und das ist halt nur, in Anführungsstrichen, ein kleiner Plastikhocker vor einer Garage irgendwo auf dem Land, wo man trinkt irgendwie Dünnbier, aber es ist trotzdem irgendwie, es ist trotzdem ein riesiges Erfolgserlebnis, ein kommunikatives, ne?
Ja.
Und das sind die Dinge, über die man Jahrzehnte hinterher noch reden kann, ne? Und nicht zwingend irgendwie, welches Bild man irgendeinem Museum gesehen hat und wie das aussah und was man so an dem Tag irgendwie, weiß nicht, sonst noch gemacht hat, ne? Das sind halt die Erlebnisse. Sven, sind wir bereit für eine dritte These?
Die darfst du vorlesen.
Mal wieder. Mit der mache ich mich auch, glaube ich, ziemlich unbeliebt. Ich bin ja hin und wieder mal für kontroverse Thesen bekannt.
Ich habe schon eine tolle Antwort.
Ja, okay. Also, These Nummer 3. Kulinarischen Prinzipienreitern steht die Welt nicht offen. Punkt. Subthese, wer seine minutiösen Essgewohnheiten mit auf Reisen nimmt und die erwartet, überall erfüllt zu bekommen, der sollte in Anführungsstrichen vielleicht lieber zu Hause bleiben.
So. Bessere Idee, geh doch auf dein Kreuzfahrtschiff und find das toll. So, bam.
Ja.
Ne? Also wer sich nicht traut, wer keinen Bock hat auf Essen in anderen Ländern, geh auf dein Kreuzfahrtschiff. Das Essen auf Kreuzfahrtschiffen, ich war noch nie auf einem, ist bestimmt fantastisch, sagen alle Leute. Ne? Ist wahrscheinlich mit das Beste, was es gibt. Aber es wird halt nie lokal sein. Ne? Es wird halt nie, es wird halt nie irgendwie die Gewürze haben, die Einheimischen nutzen. Es wird nie so gekocht werden, wie die Einheimischen es kochen. Es ist toll, es ist gut, aber ich glaube, für solche Leute, wie du sie gerade in deiner These beschrieben hast, ist das perfekt. Und das ist die perfekte Urlaubsform für all diese Leute. Viel Spaß auf dem Kreuzfahrtschiff. Mich werdet ihr dort nie sehen.
Wir waren mal zusammen auf dem Kreuzfahrtschiff auf dem Yangtze, ne, Sven? Und das Essen war wirklich nicht doll, muss ich sagen.
Nee.
Ich erinnere mich sogar daran, teilweise angeekelt zu sein von der Qualität des Essens auf diesem Schiff. Und wir hatten morgens, mittags, abends Buffet in diesem Kreuzfahrtschiff und auf diesem Kreuzfahrtschiff. Und das war, boah, nach ein paar Tagen waren wir echt froh, von diesem Schiff wieder runter zu sein. Wir haben sogar die Ausflüge, glaube ich, genutzt, um
vom Schiff runter
zu essen. Mal was Vernünftiges zu essen. Ne? Was auch nicht zwingend einfach ist, wenn du nicht viel Zeit hast auf so einem Ausflug. Ne? So, aber gut.
Ja.
Ja, ich will das auch ein bisschen abmildern vielleicht. Natürlich, wenn man Vegetarier ist, wenn man Veganer ist, würde ich sagen, man kann trotzdem das Reisen mögen und lieben. Die Frage ist halt immer, ne, wie bringt man das rüber? Wie bereitet man sich vor? Ist man bereit, Kompromisse zu schließen? Ich habe beides schon erlebt mit Menschen, die bestimmte Dinge nicht essen können, wollen, dürfen. Gibt's ja auch. Allergien, Unverträglichkeiten, Gluten, was auch immer. Zu sagen, reist trotzdem nicht, wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber die Frage ist halt auch, wie man das rüberbringt, ne? Und ob man sich vorbereitet, ob man irgendwie guckt. Ich habe ein Beispiel. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich war in Südchina. Das war eine Berufsreise. Das war eigentlich eine Geschäftsreise. Das war ein Charity-Projekt von der Hotelgruppe, für die ich gearbeitet habe. Wir sind an die vietnamesische Grenze in Südchina gereist, in der Provinz Yunnan. Ich war der erste weiße Nicht-Chinese, der jemals in diesem Dorf war. Die hatten noch nie einen Ausländer gesehen, die meisten Leute, die in diesem Dorf leben. Es gab keine asphaltierten Straßen zu diesem Dorf hin. Wir mussten wirklich die letzte halbe Stunde noch zu Fuß gehen. Wir kamen dort an, das war irgendwie ein riesiges Fest. Die haben vor meinen Augen zu Ehren und den anderen Ehrengästen eine Bergziege geschlachtet. Das macht man auch nur ein paar Mal im Jahr, ne? Die haben auch wirklich nicht viel gehabt in diesem Dorf. Ich bin echt kein Freund von Ziegenfleisch, schon gar nicht von einer relativ muskulösen Bergziege. Die wurde halt auch von meinen Augen geschlachtet, ne? Es war für mich, sollte das eine Ehre sein, da zugucken zu dürfen. Macht mir jetzt nichts. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich weiß, wie geschlachtet wird. Aber ich glaube, für viele Leute wäre das, wäre schon ein Ekelfaktor dabei gewesen. Ne? Nicht, dass mich das auszeichnet, aber das war schon etwas, was ich auch nicht jeden Tag mache. Und wie gesagt, der Geschmack von Bergziege, ne? Das wurde alles in so einen großen Kannibalentopf geworfen mit Gemüse und was weiß ich nicht. Also wirklich alles, ne? Inklusive Kopf, inklusive Füße und so weiter
Innereien.
Und so
fort.
Innereien, alles rein mit Chilis und ein bisschen Gemüse, Gewürzen und so weiter. Dazu gab es dorfgebrannten Schnaps. und der mir auch ein bisschen Sorgen gemacht hat, der Thema
ich hätte Methanol. Das eher als erste Hilfe.
War es dann auch, aber ich habe mir nicht so gefragt, ne, gehe ich hier heute blind oder sehenden Auges irgendwie aus dem Dorf raus? Ne? So bestimmte Sachen, ne? Ich hatte auch meine Ekelmomente, ne? Das ist halt auch nicht mein Lieblingsessen gewesen. Und Schnaps trinke ich eh nicht so gerne. Es soll mich jetzt auch nicht auszeichnen, aber es gibt halt so Momente, auf denen bist du halt auf Reisen gefordert. Und die Frage ist halt immer, wie geht man damit um? Ja, ist nicht immer einfach, nicht immer einfach, aber das ist halt auch der coole Teil, ne? Das ist für mich heute eine der schönsten Reiseerinnerungen, mit diesen Leuten dort zu feiern. Und das war halt echt auch dann ein cooles Erlebnis, ne? Da in diesem Dorf.
Glaube ich, ja.
Ja. Ne? Von daher, weiß ich nicht, man muss halt gucken, wie man mit sowas umgeht. Aber es gab halt auch schon Situationen, wo ich halt, ne, es gibt halt, ne, was einer unserer frühen Reiseleiter mal die Schnitzelfalle genannt hat, ne? Ins Ausland fahren und Schnitzel erwarten. Oder wie du jetzt kommst nach Shanghai und willst nur auf den Weihnachtsmarkt gehen und Würstchen essen, ne? Typisch. Typisch Sven Meyer.
Ich hoffe, ihr habt auch Leberkäse-Semmel, ne?
Ja, mach ich klar, Sven. Ich kenne dich doch. Ich kenne dich doch.
Ja. Kartoffelsalat ist mir auch wichtig. Aber den bayerischen mit Mayo.
Ich habe da so zwei Helden. Der eine ist auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ob das Sonny Sombackner, der hat einen Kanal, der ist Best Ever Food Review Show. Das ist ein Amerikaner, der in Vietnam lebt und der hat irgendwie 4 Millionen Abonnenten auf YouTube. Mhm. Und der reist um die ganze Welt und probiert alles Mögliche an Essen aus. Also hat auch schon ein paar Tage bei den Maasai in Kenia verbracht und sich von Kuhblut ernährte. Also das ist so ein Typ, der auch so seine Grenzen ziemlich hart pusht. Finde ich aber sehr, sehr cool, was der macht. Großer Held von mir, Anthony Bourdain, fand ich großartig. Wie der gereist ist, was er gemacht hat. Also das finde ich so in die Richtung sollte das gehen, wenn man unterwegs ist. Also Dinge ausprobieren und offen sein.
Freunde von mir waren jetzt in Chongqing und haben dort einen Blut-Hotpot bestellt mit Entenblut und meinten, sie haben noch nie so einen guten Hotpot gegessen. Die sind aber auch sehr offen. Also ich mag, deswegen haben wir uns auch in Hongkong getroffen. Ich mag die Art und Weise, wie sie reisen, was sie probieren auf Reisen, was sie interessiert auf Reisen. Da sind wir uns sehr ähnlich.
Liebe Grüße auf diesem Weg an Wolfgang.
Yippie! Ja.
Schade, dass ich euch nicht treffen konnte in China. Ich war leider in Europa unterwegs. Also hier Shoutout an Wolfgang.
Genau.
Sehr schön. Bringt uns eigentlich zum nächsten Thema, ne? Und der nächsten Thema.
Genau. Ja. Eigentlich das, was ich immer wieder wiederhole. Eigentlich gibt's kein ekliges Essen. Subthese von dir, es gibt nur Essen, welches du nicht gewohnt bist. Und so ist es. Also so ist es eigentlich. Wir sind, also ne, gehen wir mal ins Extreme, wir sind gewohnt, Hunde zu streicheln und Hunde als Haustiere zu halten und Kühe zu schlachten. Ne? Wenn du damit aufgewachsen bist, ist das vollkommen normal. Wenn du aber anders aufgewachsen bist, dann kann auch ein Hund ein Lebensmittel sein. Und dann ist das halt vollkommen normal. Oder ein... Sagen wir es mal so, es ist ja gar nicht so üblich. Also alle sagen immer, in China gibt's Hund und sonst irgendwas. Ganz ehrlich, ich habe in China noch nicht ich habe einmal Hund gegessen, aber ich habe noch nie irgendwie einen Hund am Spieß gesehen. Das habe ich tatsächlich jetzt zum allerersten Mal in Vietnam gesehen, wo eigentlich auch viel mehr Hund gegessen wird als in China. Hey, es ist halt deren Kultur und es ist ein ganz normales Tier, wie jedes andere Tier auch. Und es ist ja auch klar, dass irgendwann mal Menschen versucht haben, auch das zu essen. Und dass halt jetzt Kulturen gesagt haben, naja, das nehmen wir halt als Lebensmittel und nicht als Haustier, ist halt auch vollkommen normal. In anderen Kulturen werden ja auch Eichhörnchen, Erdmännchen, was wird gegessen? In Hamster gibt's Goldhamster alles. Irgendwie als Spezialität. Eigentlich wird ja alles gegessen. Und naja, warum regen wir uns auf, wenn wir Hund essen und hey, eine Kuh, ein Lamm? Lamm ist auch ein süßes Tier, was auch eigentlich lieber gestreichelt wird, als gebraten wird. Aber
die These ist alle auf. Die These ist trotzdem ein bisschen steil, muss ich auch zugeben. Gibt's keine Sachen, vor denen du dich ekelst?
Also tatsächlich, wir waren jetzt wieder in Vietnam und wir haben einen lokalen Markt besucht, auch jetzt nicht in einer der großen Städte, sondern eher auf dem Land. Und ich habe es mal wieder geschafft. Ich habe wieder eine Vegetarierin der Welt geschenkt. Wir haben einen lokalen Markt besucht und dort gab es gehäutete Frösche und die lebten aber noch.
Okay.
Und dann haben halt in diesem Korb sind die gehäuteten Frösche rumgehüpft. Und das fand ich jetzt ungewöhnlich, hatte ich so noch nie gesehen.
Werden die roh gegessen oder? Oder werden die dann noch zubereitet oder isst man die?
Nee, also tatsächlich gab es dann eine Frau, wo ich gesehen habe, dass sie diese gehäuteten lebenden Tiere mit einer Schere einfach noch zerschneidet, klein macht.
Und dann ein Brät oder was?
Ja, genau, ja, die wurden in den Topf geworfen. War ungewöhnlich für mich, habe ich auch so zum ersten Mal gesehen. Wie gesagt.
Hast du probiert?
Die eine, nein. Also doch, wir hatten dann einmal Frosch beim Essen. Ich habe Frosch schon gegessen vorher. Ich habe jetzt, ne, isst man ja auch in Frankreich. Ist klar, so zu sehen, ist dann irgendwie nochmal anders, aber hey, eine Kuh, die geschlachtet wird und der die Haut abgezogen wird, ist auch jetzt nicht schön und lecker und sieht nicht gut aus. Wir sehen es halt eigentlich nur nie, ne? Das ist halt der Unterschied. Und ich bin mir auch ganz sicher, wenn wir in eine Schlachterei gehen würden, 50% gehen danach als Vegetarier da raus. Weil es ist einfach kein schöner Anblick, kann ich mir vorstellen. Wir sehen es halt nur nicht. Es wird abgeschirmt vor uns. Und in einigen Ländern wird es halt nicht abgeschirmt.
Aber es ist ja auch dazu. Es ist aber auch echt eine Kopffrage, ne? A, bist du es gewohnt, ne? Mit Tod und mit toten Tieren aufzuwachsen? Oder, ne, bist du es nicht gewohnt, ne? Bist du abgeschirmt? Und es ist dann auch eine Kopffrage, ob du, ne, also ich stelle mir immer die Frage, ne, Menschen ekeln sich davor, Skorpione zu essen, ne? Aber haben überhaupt kein Problem damit, sich eine Languste in den Mund zu stecken.
Ja.
Aber wenn man das mal ein bisschen abstrahiert, wo ist der Unterschied zwischen einem Skorpion und einer Languste? Ne? Ja. Also beide haben etwas, ne, Seafood, ne, ist im Endeffekt eine Languste oder eine Krabbe ist halt ein Meeresinsekt, ne? Mehr oder weniger. Ja. Ne? Also gut, ich werde mich jetzt hier bei Botanikern oder Meeresbiologen unbeliebt machen, ne? Da gibt es sicher andere Kategorisierungen, aber grundsätzlich gesagt, ne, so dieser Sprung, eine Spinne zu essen oder eine Wollhandkrabbe, ne? Also wo ist der Unterschied? Ne? Oder ein Hummer, ne? Ein Hummer, ne? Ja. Wenn man den noch nie gesehen hat, kann ich mir vorstellen, das ist auch eine Kopffrage, ne?
Oder für euch Norddeutsche Aal oder Schlange. Ne? Sieht eigentlich sehr, sehr ähnlich aus und schmeckt wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich. Einmal hatte Schlange.
Also ich tatsächlich mag Schlange nicht besonders. Ich finde Aal wiederum sehr schmackhaft. Ne? Also in Asien ist Aal eine Delikatesse, die sogar sehr teuer ist. Ne? Also
ja, genau.
Unagi in Japan, teure Spezialität. China übrigens auch. Also von daher, also vieles ist natürlich Kopffrage. Ne? Was ist man gewohnt?
Ja, mit was bist du aufgewachsen? Ne? Wie wirst du sozialisiert? Was ist normal bei dir zu Hause, in deiner Umgebung? Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht war, aber viele städtische Kinder dachten, es gibt lila Kühe, dank der Milka-Werbung. Oder Kühe werden lila. Ne? Die das haben halt noch nie eine geschlachtete Kuh. Kennst du das nicht? Es gab mal Milka-Werbung.
Kühe sind nicht lila.
Achso, okay, so eine.
Ich wollte jetzt
Du wohnst schon zu lange in Shanghai.
Ich wollte jetzt witzig sein und du untergehst mich.
Mein Gott. Ich glaube, jetzt haben wir auch die letzten Hörer abgeschaltet nach dem Witz.
Die letzte These. Andi ist eigentlich ganz witzig. Eigentlich ist er ganz witzig. Das ist steile These. Sven, nächste These.
Geschmack, Ort und Erinnerung sind untrennbar miteinander verbunden. Die Subthese. Darum schmeckt das Mitbringsel zu Hause auch nicht so gut wie vor Ort. Kannst du mir das jetzt endlich mal beibringen? Wieso schmeckt die Flasche Wein in Italien besser und wenn ich die dann mit nach Hause nehme und auf der Couch sitze und sage, oh, ich öffne jetzt hier mal einen guten Tropfen, ne? Einen guten, dann bin ich irgendwie enttäuscht.
Tatsächlich habe ich keine Ahnung, warum. Das ist eine These, die ich aufgestellt habe. Aber da würde ich tatsächlich gerne mal mit einem Psychologen drüber reden, was das wirklich bedeutet. Einem Touristikpsychologen. Ich denke einfach, wenn du ein schönes Erlebnis hast, du bist mit frisch verliebt, sitzt du irgendwie an der Promenade von Amalfi abends, hast ein tolles Essen, trinkst einen tollen Wein, hältst mit deiner verliebten, geliebten Händchen. Die Sonne geht unter, du guckst irgendwie auf die Mittelmeerküste, ne, auf die Amalfi-Küste. Es riecht, du trinkst diesen tollen Rotwein und sagst, ich nehme
davon. Wie kann der nicht schmecken? Wie kann
der nicht schmecken? Ich nehme davon jetzt eine Kiste mit nach Hause. Du 4, 5, 6, 8 Wochen später sitzt du bei dir zu Hause auf der Couch. Deine Freundin ist nicht da. Du hattest einen beschissenen Tag auf der Arbeit. Das Wetter draußen ist schlecht. Und du denkst dir, oh, ich mache mir jetzt so eine Flasche auf und alle Assoziationen, die du hattest, sind da irgendwie gerade nicht da, sondern du hattest einen beschissenen Tag und du trinkst diesen Wein und der schmeckt ganz anders und vielleicht schmeckt dir der so richtig beschissen. Ne? Keine Ahnung, also so stelle ich mir das vor, dass dein Kopf mit dir diesen Trick da nicht hinkriegt, dich sozusagen an die Amalfi-Küste zurückversetzen, ne? Zurückzuversetzen.
Leider nicht. Ich glaube leider nicht. Das ist halt das Problem.
Deswegen sollte man sich, vielleicht es sollte die Subthese sein, dass man sich das ganze Mitgebringsel vielleicht einfach sparen kann und den ganzen Kram lieber da lässt, wo er hingehört. Und das ist nach Italien, nach Vietnam oder sonst wohin.
Es war wirklich so, ich kann mich daran erinnern, als Kind, ich habe zum ersten Mal, da waren wir am Gardasee, habe ich zum ersten Mal Tartufo entdeckt.
Mhm.
Und das war so.
Die Geschichte kenne ich.
Nee, ich glaube, die habe ich noch nicht erzählt.
Die Vitrinengeschichte
doch erzählt. Ja, doch. Echt? Hab ich die.
Aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer kennen die Geschichte.
Und mit den Eltern natürlich und dann im Restaurant, es war natürlich am Gardasee irgendwo.
Wo sonst?
Mit Seeblick und so.
Die Feinen von Meyers.
Ja, als erstes Mal dann halt so eine Vitrine gesehen. Und ich als Kind strahlen dann natürlich deine Augen und dann ein Tartufo bestellt und mich seitdem gefragt, ja klar, das Geilste, was man aus Eis noch machen kann. Ne? Eis so schmeckt schon gut, aber das ist halt nochmal eine Nummer geiler und besser. Ja, Kindheitserinnerung. In Deutschland würde ich nie Tartufo bestellen. Also ich habe dann natürlich ein paar Mal in Deutschland Tartufo bestellt. Es war einfach nicht mehr dasselbe.
Aber ich
meistens ist dann auch nicht in der Vitrine und sonst irgendwas. Ach, es ist nicht mehr dasselbe. Sven, nur noch in Italien.
Ich wette mit dir, dass das aus diesem Urlaub die wahrscheinlich einzige oder wenn dann nur eine von ganz wenigen Erinnerungen ist, die du noch hast.
Ja,
ist
so. Ja.
Und dass du dich noch ganz genau an diesen Geschmack erinnern kannst. Ne?
Ja.
Also spiel mit.
Genau, ich spiel mal mit. Also ich kann mich ganz genau dran erinnern an diese Vitrine. Das war halt wirklich so, boah, wow, da steht so viel Nachtisch. Und ich kann mir jetzt hier irgendwas einfach nur aussuchen und muss nur drauf zeigen und dann kommt das. Und daran erinnere ich mich.
Das war der Meiersche Sechser im Kinderlotto, ne?
Da hat's angefangen.
Ja. Schön. Also Sven,
genau.
Wenn du am Sonntag hier bist, ich bring dich zum besten Italiener in Shanghai.
Spaghetti-Eis? Hast du endlich mal einen Italiener gefunden in Shanghai, der Spaghetti?
Du weißt, dieser Quest, ein Spaghetti-Eis außerhalb Deutschlands zu finden, geht wirklich entgegen den Strich aller dieser Thesen, die ich hier aufgestellt habe. Aber ich gebe nicht auf. Wenn ich es finde, Eis außerhalb Deutschlands, dann
ich werde liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr einen Italiener kennt in Shanghai, der Spaghetti-Eis macht, lasst es uns wissen. Bitte schreibt es uns. Dringend gesucht.
Vielleicht wird das meine Ruhestandskarriere. Ich mache einen Spaghetti-Eisladen in Shanghai auf.
Ja.
Ich wette mit dir, das wird der Hammer. Das wird der Hitter.
Wenn du dann noch Tartufo in so einen Kühlschrank tust, den man einblicken kann.
In eine Vitrine?
Dann komme ich dabei.
Dann bin ich dabei. Da hänge ich dann ein Bild von dir dran, ne? Das sehr berühmte Meier-Tartufo.
Ja.
Okay, letzte These. Sven, Authentizität in der Kulinarik ist kein Zustand, den man immer suchen sollte. Die Subthese dazu ist, weil das ist jetzt wird's ein bisschen heavy, wer immer und überall Authentizität verlangt, der bekommt überteuerte Touristenrestaurants, kulturellen Stillstand und Langeweile.
Das musst du mir erklären.
Ich will nicht sagen, ich hasse es, weil das ist so ein starkes Wort, zu sagen, ich hasse dies, ich hasse das, weil, aber Menschen suchen ja oft, das hast du jetzt auch, ne, sagen wir automatisch, man fährt irgendwie auf Reisen, man geht in Urlaub und man sucht das, in Anführungsstrichen, authentische Italien, das authentische Griechenland, das authentische China. Und da ist ja erstmal grundsätzlich nichts falsch dran. Mhm. Aber es suggeriert irgendwie, dass Gesellschaften und wie sie essen und trinken und überhaupt sich in die Zukunft bewegen, dass es irgendwie einen authentischen Ur- und Grundzustand gibt, der sich nicht ändert und dass man irgendwie immer das finden muss, was für dich authentisch ist. Und wenn ich mir überlege, was ist das authentische Deutschland? Wenn jetzt ein Reisender nach Deutschland kommt, das Deutschland vor 100 Jahren sah ein bisschen anders aus als das Deutschland im Jahr 2025. Ne? Berlin 1925. Ist das authentische Deutschland und das auch das kulinarisch authentische Deutschland, was man suchen sollte? Ne? 100 Jahre später ist der Döner authentisch deutsch. Ne? Mhm. Den findest du in Deutschland öfters als in der Türkei. Also immer die Frage, was ist authentisch? Kann Authentizität und dieser Anspruch darauf, dieser Puritanismus, dass eine Carbonara unbedingt so und so sein sollte und auf gar keinen Fall das und das sein darf, kann das irgendwie und soll das, muss das irgendwie unser Anspruch sein? Ich liebe Italien, ich liebe die Italiener, aber die Italiener sind, wenn sie auf Reisen gehen, das unerträglichste Volk der Welt, weil sie super schwierige Esser sind, einen super hohen Standard haben. Und wenn sie dann mal italienisches Essen bekommen, und das irgendwie nicht den Ansprüchen entspricht, super schwierig sind, ne? Dann darf auf gar keinen Fall Sahne in der Carbonara sein. Das ist natürlich ein Unding, ne? Und Cappuccino trinkt man eben nicht nachmittags. Aber Essen und Trinken wandert halt auch um die Welt und verändert sich, ne? Wie gesagt, 1925 gab es in Berlin keinen Döner. Der ist heute deutsches Nationalgericht. Also Frage ist, was ist Authentizität? Soll man sie suchen oder soll man da mit ein bisschen Augenzwinkern drangehen?
Ja, sicherlich, wenn man Asiaten fragt, ne, was ist, denkst du, ist authentisches Essen in Deutschland, dann wird er wahrscheinlich Klöße, Schweinshaxe und Sauerkraut nennen, ne? Oder eine Bratwurst oder sonst irgendwas. Und dass die Bratwurst dann unterschiedliche, ne, regionale Geschmacksrichtungen haben kann, dass wir halt nicht überall in Deutschland Schweinshaxe zum Mittagessen essen, mit Sauerkraut und Klößen, dass es da auch diese Vielfalt gibt, das ist sicherlich. Und wenn er dann nach Hamburg kommt und seine Schweinshaxe bestellt, ist er sicherlich auch erstmal enttäuscht, dass die nicht so schmeckt wie in Bayern. Ja. Oder dass er komisch angeguckt wird und eher so ein bisschen ausgelacht wird, wenn er nicht aalsatt ist.
Und tatsächlich, ich meine, ja, Labskaus ist das Hamburger, in Anführungsstrichen, Nationalgericht. Ja. Aber mal ganz ehrlich, wie viele junge Hamburger essen heutzutage Labskaus, ne?
Ja.
Und ist das wirklich authentisch? Und vor allem, was bedeutet das dann? Ist das dann wirklich mit einem Rollmops? Ist das dann wirklich mit einem Spiegelei obendrauf? Also was bedeutet das? Was ist dieser Authentizitätsanspruch? Und wie gesagt, wir Deutschen reisen gern um die Welt und sagen, das war ja nicht authentisch, wir wollen das und das, ne? Und möglichst die Menschen, ne, sollen sich auch nicht weiterentwickeln, möglichst arm bleiben, ne, weil das ist dann ja auch authentisch, ne? Ein reiches Afrika auf gar keinen Fall, das wäre ja nicht authentisch. Ne?
Ja,
also jetzt mal überspitzt gesagt. Ne? Also die Frage ist, wie weit treibt man das? Und ich finde, ja, Authentizität gerne. Ich finde, sollte es kein Zustand sein, den man irgendwie als fix irgendwie beschreibt, sondern Authentizität ist halt ein Begriff, der sich auch verändern kann. Und ich glaube, man sollte nicht immer danach suchen, sondern, ne?
Ja.
Fusion-Küche, ne? Finde ich großartig. Und
ja.
Ich glaube, heutzutage die besten französischen Restaurants außerhalb Frankreichs gibt es in Japan. Dem kann man nur schwer widersprechen, ne? Aber da ist halt auch viel Fusion dabei, ne?
Ja.
Und ich glaube, da mit einem Authentizitätsanspruch ranzugehen, ist ein bisschen schwierig. Also, ich glaube, man sollte offen bleiben, ne?
So. Wie gut, dass du es mir nochmal erklärt hast.
Dieser Begriff Authentizität auf Reisen finde ich schwierig. Und ich halte mir das auch selbst vor, ne? Wir sind ja immer auf der Suche nach dem Originellen, nach dem Originalen, nach dem Authentischen. Und wie oft findet man das wirklich? Vor allem, weiß man, was authentisch ist? Oder ist es einfach nur, was man sich als authentisch vorstellt?
Ja, nur einfach nur das, was du dir einbildest, ne? Was du denkst. Wie gesagt,
ganz genau.
Der Durchschnittsjapaner, genau. Chinese, Thailänder, Vietnamese denkt, wir essen alle Schweinshaxe mit Sauerkraut.
Ich erinnere mich an das Gespräch, was wir mal mit Jochen Schliemann hatten, von Reisen, ne, da haben wir darüber geredet, dass das Sushi vielleicht 10-15% der japanischen Ernährung ausmacht, ne? So viel Sushi essen. Die Japaner essen viel mehr Fleisch, als wir uns das vorstellen, ne?
Ja.
Aber wir denken alle, die leben alle nur irgendwie von Reis, Seegurken, Algen und rohem Fisch. Sorry, ist nicht. Genau. Die essen ziemlich viel Fleisch und ziemlich viel Weizen und Nudeln und was weiß ich nicht alles.
Wie kann man dem entgehen? Man reist mehr. Einfach reisen und mit offenen Augen und Ohren und Mundern durch die Gegend laufen.
Jetzt habe ich gerade sogar noch Werbung für Reisen gemacht. Ja?
Alles gut, das sind ja Freunde. Komm. Könntest du schlimmere Werbung machen. Wenn du jetzt Coca-Cola-Werbung machst, wenn
es schlimmer. Hashtag, hier könnte ihre Werbung stehen.
Genau. Ich will aber noch eine Sache, also ne, auch wir sind ja nicht die Einzigen, die Kulinarik und Reisen irgendwie wichtig finden und wo das auch irgendwie Teil des Reisens, wo es eigentlich mit. Ich will jetzt einfach nur zeigen, ne, dass ich mich ein bisschen vorbereitet habe, dass ich mich eingelesen habe und
ein bisschen ganz kleines bisschen.
Also das will ich jetzt einfach nur nochmal.
Kannst du noch retten? Kannst du es noch retten?
Aber ich habe es jetzt aufgeschrieben, deswegen will ich es jetzt auch noch loswerden.
Los.
Es ist tatsächlich so, dass 45% der Deutschen, wenn sie ein Urlaubsland sich aussuchen, dass die Kulinarik da mit einen entscheidenden Faktor spielt, also knapp 50%, finde ich schon mal gut.
Sagt aber noch nichts aus, ne?
Ich war eigentlich überrascht, dass 50% es nicht so sehen, ne? Für 16% ist es sogar der Hauptgrund. Und ich hoffe nicht, dass das die Leute sind, die all-inclusive in die Türkei fliegen und sagen, oh, da ist das Buffet, aber super, deswegen fliege ich da jedes Jahr wieder hin. Ich mag die Lasagne.
Darf ich fragen, ist das ein Grund, also ist das eine Überlegung dann gegen oder für eine Destination? Also suchen sich die Leute ihre Destinationen aus nach dem, was sie mögen?
Deswegen suchen sie sich's aus. Also sie fahren dahin, weil sie das Essen gut finden, mögen.
Oder ja. glauben, es mögen zu werden. Ja, finde genau. ich eigentlich, ja, ja. finde ich zu eigentlich, finde ich, nee, finde ich eigentlich falsch. Also eigentlich sollte man sollte neugierig sein und auch dahin fahren, wo man glaubt, vielleicht das Essen nicht mögen zu werden.
Ja, okay, also wenn ich da, also wenn man mich jetzt fragen würde, hier, komm, wir machen eine Woche irgendwie Urlaub im Mittelmeer, irgendwo, wo fahren wir hin? Ich würde sofort immer Italien sagen. Weil ich weiß, das Essen ist einfach genial.
Und es liegt am Mittelmeer. Das weißt du auch.
Ja. Ja, Geografie-Spezialist. Also, ne, Italien, Griechenland und sowas. Aber natürlich würde ich da auch neue Sachen bestellen. Also, ich war 2 Wochen mal in der Toskana unterwegs. Mhm. Die Mission Toskana ist bei mir noch nicht abgeschlossen. Da gibt's immer noch so viel Essen, was ich probieren möchte. So viele Weine, die ich probieren möchte. Ich muss da wahrscheinlich noch mal 4 Wochen hin oder sowas, bis ich so ansatzweise das Gefühl habe, ich habe jetzt hier alles probiert und ja. Einigermaßen glücklich raus. Ich weiß noch nicht mal, ob da 4 Wochen für reichen würden.
Ja, verstehe ich auch. Ich muss mich da auch in die eigene Nase fassen. Tatsächlich, ich war schon in Tibet, ne? Tibet, die Ernährung auf dem tibetischen Hochplateau ist jetzt, war für mich kein Hochgenuss, muss ich sagen, ne? Also irgendwie Jackfleisch und Buttertee.
Jackbuttermilchtee oder
sowas. Buttermilchtee, ja, waren jetzt wirklich, ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig gewesen.
Ja.
Auf der anderen Seite sollte ich mich dann auch wirklich an die eigene Nase fassen und sagen, ja, da muss man trotzdem neugierig bleiben und gucken, was gibt's da noch so? Die Realität ist aber auch, es ist etwas begrenzt auf dem tibetischen Hochplateau. Oder wenn man nach Mongolien fährt, dann gibt's halt die berühmte Milchziege, ne? Das ist halt Ziegenfleisch in Milch gekocht, in einer Milchkanne auf offenem Feuer, ne? Ne?
Ja.
Die es mögen, find's gut, ne? Die es lieben, find's noch besser. Aber es sind halt auch nicht alle. Von daher.
Nicht.
Ja. Ja. Da klingt die Toskana irgendwie doch verlockender oder Sichuan oder Thailand oder Japan.
Ja.
Fasse ich mich an die eigene Nase. Sven, es war mir ein Vergnügen, mit dir über das Fressen zu reden. Wir haben eigentlich gar nicht über das Trinken geredet.
Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann. Wer weiß.
Wir haben ja noch ungefähr 12 Folgen dieses Podcasts und vielleicht reden wir auch nach dem Hin und Weg Podcast, wenn wir hiermit aufhören, das eine oder andere Mal, zwinker, zwinker, über Essen und Trinken. Schau mal.
Ja, ich glaube, die Geschichte ist auserzählt, oder? Da kommt jetzt nichts mehr.
Da kann nichts mehr kommen. Nie wieder.
Nie wieder.
Hat mir auch keinen Spaß gemacht.
Es ging jetzt erstaunlich schnell rum. Also tatsächlich hat das. Ja.
Ich muss auch mal das zugeben. Tatsächlich, Sven, heute ich war heute wirklich, wirklich busy. Hier ist schon abends 7:45 hier in Shanghai. Ich hatte heute ganz wenig Zeit tagsüber. Ich muss gestehen, ich war heute Mittag. Und in Shanghai gibt's fantastisches Essen, wie du weißt. Das werde ich dir am Wochenende zeigen.
Wenn deswegen komme ich dahin.
Ja. Diesen schönen Räucherlachs essen, der da auf so einem Ding beim offenen Feuer hängt. Wie in Deutschland.
Aber bei euch ist bei euch ein Weihnachtsmarkt in der Nähe?
Nein. Ich war heute Mittag bei Popeyes essen. Kennst du Popeyes?
Ja. Ist das nicht, doch, der amerikanische, ja. ne?
Ist ein amerikanisches Fastfood, eine amerikanische Fastfood-Kette, die Fried Chicken machen. Mhm. Ich war noch nie da. Und die sind ja hier in China eigentlich überhaupt keine Konkurrenz für KFC. KFC ist hier unter den Fastfood-Giganten die Nummer 1 seit Jahrzehnten, das beliebteste, was es gibt. Burger King weit abgeschlagen, McDonald's auch abgeschlagen, nicht ganz so weit. KFC ist hier King. Mhm. Und Popeyes ist eine ganz kleine Nummer, gibt's auch nur ein paar in einigen größeren Städten. Aber ich muss sagen, ich war begeistert. Es ist mir peinlich, das zu sagen. Ja, tatsächlich. Dieser Popeye Chicken Sandwich, weltweit, über den weltweit vor Jahren so ein riesiger Bohai gemacht wurde, ist wirklich gut. Und ja, ich musste nach Shanghai ziehen, um meinen ersten Popeye Chicken Sandwich zu essen. Also, ja, das gut. ist der Abschluss unserer Kulinarik hin und weg Folge. So. Und auf Wiedersehen. Mahlzeit.
Okay. Ja, dann freue ich mich auf Popeyes am Wochenende.
Jawohl. Erst Weihnachtsmarkt, Thüringer Rostbratwürste, Popeyes, Glühwein. Was gibt's noch? Weiß nicht, einen schönen
deutschen. Ihr habt ja Weihnachtsgans. Schön deutsch mit Klößen.
Ja, klar.
Ja, ne? Okay.
Ja. Oh, was sonst?
Dann bereite mal die Gans vor. Sieben Stunden im Ofen.
Weihnachtsgans süß-sauer oder auf Citronat, Sven. Ich lasse mir was einfallen. Also, hat mir sehr Spaß schön gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Und falls wir uns nicht hören oder sehen, und ich vermute das fast, wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Und guten Neue. Appetit.
Ja. Vor allem das.
Ja. Mahlzeit.